SR Info. Bilanz am Mittag.
Kreidestaub oder schnelle Datenleitung? Beim Digitalpakt für die Schulen haben sich Bund und Länder offenbar auf die Finanzierung geeinigt. Wie geht's weiter in Syrien und drumherum? Israel schickt Truppen in die demilitarisierte Zone und will sie wohl auch erstmal dort lassen. Und wie geht es dem Wald im Saarland, was im neuen Waldzustandsbericht drinsteht? Das alles und noch ein bisschen mehr hören Sie in der kommenden halben Stunde. Hier bei uns Stefan Eising ist mein Name. Schön, dass Sie dabei sind.
SR Info.
Ein Herz für Tageslichtprojektoren und für Arbeitsblätter, die mit Matrizen gemacht wurden. Mit dieser schönen blauen Schrift, die dann immer so verlaufen ist. Kennen Sie das noch aus der Schule? Wenn ja, dann haben wir schon mal was gemeinsam. Meine Erinnerungen stammen aus den 90er und den Nullerjahren. Aber auch heute ist die Digitalisierung der Schulen eine unendliche Geschichte. Der Digitalpakt 2.0 soll es richten mit der modernen Ausrüstung in den Klassenzimmern. Und vielleicht könnte er das sogar, wenn Bund und Länder sich denn in Sachen Finanzierung hätten einigen können. Aber der bisherige Digitalpakt ist im Mai ausgelaufen. Und bis jetzt schlummert das Ganze auch so ein bisschen vor sich hin. Aber das soll sich jetzt bewegen. Seit dem Wochenende gibt es ein Eckpunktepapier zur Finanzierung. Unseren Kollegen im ARD-Hauptstadtstudio liegt das schon vor. Und heute am Vormittag haben Bundesbildungsminister Özdemir von den Grünen und Vertreterinnen und Vertreter der Länder das Ganze in einer Pressekonferenz auch offiziell öffentlich gemacht. Dagmar Pepping in Berlin hat zugehört. Dagmar, worauf haben sich Bund und Länder denn da geeinigt?
Also es soll 5 Milliarden Euro geben, verteilt über 5 Jahre, also von 2025 bis 2030. Und Bund und Länder wollen sich die Kosten 50-50 teilen, also 2,5 Milliarden vom Bund, 2,5 Milliarden von den Ländern und von den Kommunen. Also zum einen wieder für die digitale Ausstattung und für die Infrastruktur, also Geräte, WLAN etc. Wichtig aber auch, dass man eben auch die Fortbildung der Lehrer ausbauen will. Da gibt es einen hohen Bedarf, sagen die Länder. Und es hat ja wirklich 2 Jahre lang Stillstand gegeben. Da ist nichts vorwärts gegangen zwischen dem Bund und den Ländern. Und jetzt heute dieses Eckpunktepapier. Und man sah sehr, sehr zufriedene Gesichter heute bei der gemeinsamen Pressekonferenz.
Also Fortbildung der Lehrkräfte, ein wichtiger Faktor. Hast du gesagt, wie soll diese Fortbildung genau aussehen?
Also man denkt zum Beispiel auch darüber nach, diese Fortbildung verpflichtend zu machen, weil das bisher noch nicht so der Fall ist. Man möchte aber vor allen Dingen die Kurse besser machen. Auch digitale Konzepte müssen besser werden. Man möchte eben auch pädagogische Konzepte weiter nach vorne bringen. Aber diese ganzen Details, wie das gemacht werden soll, das müssen die Länder jetzt noch in den nächsten Monaten genauer ausarbeiten. Heute ging es erst einmal darum, zu sagen, hier, wir haben das Geld. Und das war wirklich das Ding, woran es 2 Jahre überhaupt nicht vorwärts ging, an dieser Einigung zwischen Bund und Ländern und die Länderaufgabe der Lehrerqualifizierung, Weiterbildung. Das wird jetzt eben mit den Konzepten weitergearbeitet.
Cem Özdemir, der war ja nach dem Ampelaus plötzlich auch Bundesbildungsminister. Es musste ja neu besetzt werden, das Amt. Die FDP war ja weg. Wie zufrieden wirkte der heute mit dem, was er da verkünden durfte oder musste?
Oh, er wirkte sehr zufrieden, zumal er eben auch viel Lob bekam. Also alle 3 Länderministerinnen, die mit auf der Bühne waren hier in Berlin, die haben ihn gelobt für eine vertrauensvolle und für eine konstruktive Zusammenarbeit. Und daraus kann man schließen, dass es die mit seiner Vorgängerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP nicht gegeben hat. Und der badete sozusagen in diesem Lob und war zufrieden mit dem, was er da in wenigen Wochen eben mit auf den Weg gebracht hatte nach dem Stillstand. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er das Ganze auch als Rampe genutzt hat für seine weiteren politischen Ziele, denn er will ja Spitzenkandidat der Grünen werden bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Und da hat er eben gesagt, hier kann man mal sehen, in schwierigen Zeiten, wenn es um das Wohl des Landes und um das Wohl der Schüler geht, da kann man auch Großes bewegen. Und der Glanz dieses Eckpunktepapiers soll eben auch auf ihn ein wenig abstrahlen.
Also Özdemir konnte viel Lob mitnehmen. Trotzdem bewegen wir uns ja gerade in ziemlich wackeligen Zeiten. Wie sicher ist es denn, dass diese Einigung auch unter einer kommenden Bundesregierung Bestand hat, wie auch immer die aussehen mag?
Ja, das muss man abwarten. Ich fand heute sehr interessant, was Karin Prien gesagt hat, die Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU und auch eine mögliche Kandidatin für den Posten der Bundesbildungsministerin nach der nächsten Bundestagswahl. Und die hat gesagt, wir haben hier Pflöcke eingeschlagen. Das sind Pflöcke, die kann auch die nächste Bundesregierung nicht ignorieren. Sie hat auch darauf hingewiesen, dass es einen Parteitagsbeschluss der CDU gibt für den Digitalpakt 2.0. Und sie hat immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig wichtig. Dieses Geld und dieser Pakt sind für die Zukunft Deutschlands. Nicht nur für die Bildung und für den Arbeitsmarkt, für den Wirtschaftsstandort Deutschland, sondern auch für die Demokratie, also Stichwort digitale Kompetenz. Und ich glaube, wenn und Ihr Wort hat Gewicht in der Partei. Also ich glaube, es könnte noch Änderungen in Details geben, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass eine nächste Bundesregierung von diesem Digitalpakt 2 abweichen wird.
Also es könnte langsam vorangehen in Sachen Digitalisierung der Schulen. Bund und Länder haben heute eine Einigung in Sachen Finanzierung des Digitalpakts vorgestellt. Informationen dazu hat Dagmar Pepping in Berlin uns gegeben. Vielen Dank dafür. Eine Lame Duck, eine lahme Ente, so nennen die Amerikaner einen Präsidenten, der fast nicht mehr im Amt ist und der deswegen auch nicht mehr so wirklich regiert, weil spielt ja dann irgendwie auch keine Rolle mehr. Wenn man sich die Überreste der Ampel in Berlin anschaut, also Rot-Grün, dann tun die gerade das genaue Gegenteil. Es werden Vorschläge am laufenden Band rausgehauen, Mehrwertsteuer auf Lebensmittel runter, Ladeguthaben vom Staat für Käufer von neuen und gebrauchten E-Autos, Mietpreisbremse. Also alles Ideen, die gut für den Geldbeutel vieler Menschen wären. Das Problem an der Sache, Rot-Grün hat keine Mehrheit mehr im Bundestag und einen Haushalt für 2050 gibt es auch noch nicht. Der Erfolg dieser Ideen ist also alles andere als ausgemachte Sache. Also müsste man sich jetzt schon fragen, ist das jetzt plötzlich wieder gefundene Tatkraft oder simulierte Politik mit Wahlversprechen, die toll klingen, aber total unrealistisch sind? Eine Analyse dazu von Jan-Frederik Willems.
Den überraschendsten Vorschlag machte in dieser Woche der Kanzler höchst selbst.
Ich schlage zum Beispiel vor, dass wir bei der einfachen Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel eine Reduzierung vornehmen von 7% auf 5%. Das würde ganz vielen, die wenig Geld verdienen, helfen und es wäre für den Bundeshaushalt keine übermäßige Belastung.
Und das war in dieser Woche nicht die einzige rot-grüne Geschenkidee an die Verbraucher. 1.000 Euro Ladestromguthaben für E-Autos vom Staat. Das schlägt Robert Habecks Wirtschaftsministerium vor. Und das Kabinett hat in dieser Woche die Verlängerung und Verschärfung der Mietpreisbremse beschlossen. Die läuft eigentlich im Laufe des kommenden Jahres aus. Und schon länger ausgelaufen sind die Zeiten, in denen Rot-Grün auf Gelb vertrauen konnte. Das weiß auch die SPD-Abgeordnete Sandra Martens.
Wir werben bei allen demokratischen Parteien. Wir haben gesehen, dass mit der FDP in den letzten 3 Jahren leider für die Mieterinnen und Mieter nicht mehr als nichts möglich war. Jetzt setzen wir auf andere demokratische Kräfte, vor allem natürlich auf die CDU-CSU, die immerhin auch mit dabei war, als die Mietpreisbremse eingeführt wurde.
Die ist allerdings wenig begeistert, bis zur Bundestagsauflösung nur Mehrheitsbeschaffer für die Restregierung zu sein. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Zum Beispiel die Absicherung des Bundesverfassungsgerichts. Dabei soll das höchste deutsche Gericht vor dem Zugriff radikaler Kräfte geschützt werden. Bei diesem Vorhaben und auch der Verlängerung des Deutschlandtickets und der Auslandseinsätze der Bundeswehr will die Union mit Rot-Grün zusammenarbeiten. Allzu eifrigem Tatendrang von SPD und Grünen erteilt Unionsfraktionsvize Jens Spahn aber eine Absage.
Olaf Scholz ist voll im Wahlkampf. Jeden Tag gibt es eine neue Idee. Für mehr als das nehmen wir auch die Vorschläge nicht, die da gerade im Stundentakt produziert wurden. Und die Bürgerinnen und Bürger, die lassen sich ja auch nicht hinter die Fichte führen damit.
Und mit dem Vorwurf ist Jens Spahn nicht allein. Auch die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp sieht im Regierungshandeln im Moment eine Portion Wahlkampf.
Es ist auf der einen Seite Wahlkampf per Gesetzentwurf, auf der anderen Seite hat die noch amtierende Minderheitsregierung ja die Vorbereitungen für diese Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht. Das heißt, sie fängt nicht bei Null an und da liegt es auch nahe, diese Gesetzentwürfe noch zur Abstimmung zu stellen.
Insofern gilt für die kommenden letzten Wochen dieser Legislaturperiode, nicht überall, wo Regierung draufsteht, ist auch Regierung drin. Manchmal ist es auch schon Wahlkampf. Was nicht heißt, dass einige der Wahlkampfvorschläge uns nach der Wahl nicht in der einen oder anderen Form nochmal begegnen könnten.
Es könnte ja sein, dass einige der Ressorts in der nächsten Bundesregierung von den Grünen oder aber von der SPD wieder besetzt werden. Und dann kann man zumindest auf die Vorarbeit, die man geleistet hat, wieder zurückgreifen, auch wenn sie dann mit einem anderen Koalitionspartner abgestimmt werden muss.
Wie gut diese Abstimmung aber nach den aktuellen Auseinandersetzungen noch klappt, bleibt abzuwarten.
Jan-Frederik Willems aus Berlin. Einen der friedlichsten, schönsten Momente in diesem Jahr habe ich an einem Wald erlebt. Von Saarbrücken aus, so ein bisschen in Richtung Bliesgau. Ganz dezentes Vogelgezwitscher und ein kleiner plätschernder Bach. Ich hoffe, Sie können sich das gerade angemessen schön vorstellen. Solche Momente gibt es aber langfristig nur, wenn es unseren Wäldern auch einigermaßen gut geht. Dass das oft nicht so ist, das liegt zu einem großen Teil am menschengemachten Klimawandel. Heute hat die saarländische Umweltministerin Berg den Waldzustandsbericht für dieses Jahr vorgestellt. Lena Schmidtke war dabei und ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen. Lena, wie geht's denn dem Wald hier bei uns?
Ja, also die vorsichtige Formulierung in diesem Waldzustandsbericht, die lautet, der Zustand des Waldes hat sich gegenüber dem Vorjahr tendenziell leicht verbessert. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass es ihm gut geht und es geht ihm auch nur besser als im letzten Jahr. Also seit 1984 wird ja der Waldzustandsbericht erhoben und da siehst du eben ganz klar die Entwicklung. Der Wald, der leidet ordentlich.
Tendenziell leicht verbessert. Das ist in der Tat vorsichtig formuliert, aber wenn wir jetzt mal positiv bleiben wollen, bei welchen Bäumen hat sich denn was tendenziell leicht verbessert?
Also die gute Nachricht ist, die Buche, das ist ja die wichtigste Baumart im saarländischen Wald, der geht es deutlich besser als im letzten Jahr und auch der Douglasie geht es besser. Wir hatten Ende Mai ja sehr starke Niederschläge, klar, da wurde einiges weggespült, aber gerade die jungen Bäume, die haben davon auch profitiert, weil sie eben gut versorgt waren mit Wasser und mit Nährstoffen und da sind weniger Schäden an den Baumkronen zu erkennen. Also der Waldzustandsbericht, der schaut immer genau, haben die Bäume Blätter verloren, ist das Blattdach lichter geworden, hat es an Volumen verloren oder ist der Baum eben sogar abgestorben? Ja, aber bei anderen Baumarten, da sieht es in diesem Jahr weniger gut aus als bei der Douglasie und der Buche.
Welche sind das?
Das sind die Fichte, Kiefer und die Eiche. Wir hatten ja dieses Jahr einen recht milden Februar, sodass da bei vielen Bäumen schon Triebe gebildet worden sind. Aber dann kam eben der Spätfrost im April. Triebe teils abgestorben und das hat die Bäume dann viel Kraft gekostet, dann nochmal neue Triebe zu bilden. Außerdem leidet die Eiche unter Insektenfraß und unter dem Mehltau, ein Blattpilz. Und ganz mies geht es weiterhin der Fichte, die leidet ja schon seit einigen Jahren unter dem Borkenkäfer. Und bei der Kiefer, da ist in diesem Jahr keine, ich sag mal, klare Krankheit erkennbar. Die ist einfach insgesamt durch die letzten Jahre geschwächt. Also lange Trockenphasen, lange Hitzeperioden, die Luftschadstoffe, dann plötzlich starker Niederschlag. Wir kennen das ja mittlerweile.
Was tun denn die Verantwortlichen im Saarland, damit es dem Wald besser geht?
Im Saarland, da wird weiterhin auf einen artenreichen Mischwald gesetzt. Also der ist insgesamt einfach klimaresistenter. Außerdem wird nie mehr Holz rausgenommen, als auch nachwächst. Und eine weitere positive Nachricht aus dem Waldzustandsbericht ist auch, wir haben hier 38% Waldanteil im Saarland. Das ist im deutschlandweiten Vergleich recht viel Wald. Und 75% unseres Waldes ist Laubholzwald. Das kann einfach Wasser besser speichern. Und ja, gerade in puncto Hitze ist es einfach resistenter.
Informationen von Lena Schmidtke zum neuen Waldzustandsbericht für das Saarland. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag, wie Israel sich jetzt in das Thema Syrien einklingt. Das ist unser Thema gleich nach den Meldungen im Überblick mit Peter Weizmann.
Russland hat die Ukraine wieder massiv angegriffen. Präsident Zelensky sprach auf Telegram von einer der bisher größten Attacken auf das ukrainische Energiesystem. Russland habe mit fast 200 Kampfdrohnen und mehr als 90 Raketen angegriffen. Mehr als 80 Raketen seien vom ukrainischen Militär abgeschossen worden. Aus dem Westen gelieferte F-16 Kampfflugzeuge hätten mehrere russische Marschflugkörper abgefangen. Der ukrainische Präsident hat seine Forderung an die Verbündeten erneuert, mehr Flugabwehrsysteme zu liefern. Das Essener Unternehmen Evonik hat drastische Sparmaßnahmen angekündigt. Wie der Chemiekonzern mitteilte, sind von der Neuausrichtung rund 7000 Stellen betroffen. Bereits im März hat Evonik angekündigt, 2000 Jobs streichen zu wollen. Betriebsbedingte Kündigungen sind bei Evonik in Deutschland aber bis 2032 ausgeschlossen. Evonik-Chef Kullmann sagte, der Konzern solle schlanker und schlagkräftiger werden. Er werde sich künftig auf margenstarke und zukunftsträchtige Geschäfte konzentrieren und nicht auf Massengeschäfte. Evonik beschäftigt weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter. In Deutschland haben immer mehr Tafeln Probleme, ihre Kunden zu versorgen. Laut Dachverband der Tafeln muss mehr als jede zweite Hilfseinrichtung die Ausgabe von Lebensmitteln einschränken, weil immer mehr Bedürftige kommen. Der Vorsitzende Stepphuhn rief die Politik auf, mehr gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die wachsende Armut zu tun.
SR Info.
Da war Israel schnell. Kaum war der syrische Machthaber Assad weg vom Fenster, sind israelische Truppen rauf auf die Golanhöhen. Die gehören ja eigentlich zu Syrien, sind aber schon lange von Israel annektiert. Und auch in der Pufferzone zu Syrien, die von der UNO kontrolliert wird, und das ist der eigentliche Punkt hier, befinden sich seit Sonntag früh israelische Truppen. Experten sagen, das ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht, weil es keine konkreten Bedrohungen gab. Und von der UNO selbst kommt auch scharfe Kritik an den Luftangriffen, mit denen Israel in Syrien militärische Ausrüstung zerstört hat, quasi für alle Fälle. Israel scheint das wenig zu kümmern. Aussagen von Soldaten und Politikern deuten darauf hin, dass das israelische Militär sich entgegen der Aufforderung von mehreren Seiten vorerst nicht von den Golanhöhen zurückziehen wird. Ein Überblick von Jan-Christoph Kitzler.
Tatsächlich hat Israel die territoriale Integrität Syriens schon vor über 57 Jahren in Frage gestellt, als es im Sechstagekrieg Teile des Golan zuerst besetzt und 1981 dann auch annektiert hat, völkerrechtswidrig. Und nun hat Israel in weiten Teilen des Landes mit massiven Schlägen militärische Infrastruktur zerstört. Nun sind israelische Truppen mit dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien weiter vorgerückt. Sie haben die Pufferzone besetzt im syrischen Teil des Golan. Die sollte nach einer Vereinbarung von 1974 eigentlich eine demilitarisierte Zone sein. Carmit Valenzi vom Israelischen Institut für nationale Sicherheitsstudien über das, was jetzt passiert ist. Zuerst hörten wir die offiziellen Ankündigungen, Israel würde sich in Syrien nicht einmischen. Aber dann haben wir recht radikale Schritte gesehen, die Israel vor Ort durchsetzt. Israel ist zurzeit sehr aktiv, die Bedrohungen an der nördlichen Grenze aufzuhalten. Wir können auch beobachten, dass Israel Gebiet einnimmt, indem es Truppen in die Pufferzone auf syrischer Seite verlegt. Das Ziel dabei ist, Gefahren zu minimieren. Offizielle Stimmen in Israel betonen, es handele sich dabei um temporäre Schritte. Israel verfolge nicht die Absicht, langfristig an diesem Gebiet festzuhalten. Die Frage ist, ob es tatsächlich so sein wird. Das ist die Frage. Dabei wird bereits angezweifelt, dass es für Israel und seine Truppen während der Machtübernahme durch die Rebellen in Syrien überhaupt eine konkrete Bedrohung gab. Stattdessen, so sagen Experten, hat Israel die Situation genutzt, um durch die Einnahme strategisch wichtiger Punkte seine Lage zu verbessern, möglicherweise mit langfristigen Ambitionen. Diesen Eindruck muss man jedenfalls bekommen, wenn man Soldaten hört, die auf dem Golan auf syrischem Gebiet im Einsatz sind, wie beispielsweise Oberstleutnant Uri Yainon, der im israelischen Armeeradio Auskunft gab. Wir haben hier Container für ein Büro des Kommandeurs, für Wohneinheiten, für Duschen, WCs und Generatoren aufgestellt. Je nach Bedarf werden wir mehr Equipment herbringen. Uns ist auch bewusst, dass wir hier ein Rennen gegen die Zeit führen, denn bald ist der Winter da und es wird kalt sein und Schnee geben. Wir bereiten uns entsprechend vor. Oberstleutnant Yainon klingt jedenfalls so, als seien die israelischen Truppen gekommen, um zu bleiben. Wir stellen uns auf einen Aufenthalt ein, der mindestens ein Jahr dauern wird. Das ist der Zeitraum, an dem wir uns momentan orientieren. Aus militärischer Sicht gehört das Gebiet momentan uns. Eine Haltung, die der Soldat mit Benjamin Netanyahu gemein hat, Israels Ministerpräsidenten, der schon Anfang der Woche sagte: Ich möchte etwas zu den Generationen von Kämpfern sagen, die ihr Leben gelassen haben, um den Golan zu befreien und zu verteidigen, und zu den Bewohnern, die Wurzeln auf dem Golan geschlagen haben. Heute begreifen wir alle die Wichtigkeit unserer Präsenz dort auf den Golanhöhen. Unsere Kontrolle des Golan garantiert unsere Sicherheit und Souveränität. Die Golanhöhen werden ein untrennbarer Teil des Staates Israel sein, für immer. Das israelische Vorgehen in Syrien mit dem Vorrücken auf dem Golan wird von lokalen Sicherheitsexperten mit einem deutlich harmloseren Wort beschrieben: Aufräumen. Israel, so scheint es, hat die Gunst der Stunde genutzt und seine strategische Lage auch auf dem Golan verbessert, auch wenn das dem Völkerrecht entgegensteht.
Jan-Christoph Kitzler hat berichtet. Wir bleiben in Syrien, in einem Land, das sich selbst befreit hat aus dem Griff von Machthaber Assad. Eine Befreiung, die gefühlt aus dem Nichts kam und in Windeseile auch vollendet war. Und natürlich sind viele Menschen im Land verständlicherweise heilfroh und feiern die Befreier. Und natürlich haben Politiker bei uns jetzt Blut geleckt und drehen das Thema in Richtung Abschiebung. Beides absolut erwartbar. Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass auch noch gar nicht klar ist, was jetzt mit dem Land Syrien passiert, findet ARD-Nahost-Korrespondent Moritz Behrendt. Hier sein Kommentar.
Der Sturz des Assad-Regimes ist ein historisches Ereignis. Eine Diktatur, die sich mehr als 50 Jahre lang mit massiver Repression gehalten hat, fällt innerhalb von kürzester Zeit in sich zusammen. Wer die Bilder von den Häftlingen aus den Foltergefängnissen des Assad-Regimes sieht, wer ihre Geschichten anhört, der kann nur zu dem Schluss kommen, es kann nur besser werden in Syrien. Der Jubel so vieler Syrerinnen und Syrer, im Land aber auch im Exil, spricht für sich selbst. Aber wird es auch wirklich besser? Die neuen Machthaber werden angeführt von Islamisten, zum Teil mit einer Vergangenheit als dschihadistische Gewalttäter. Ihre ersten Amtshandlungen und Ankündigungen wecken gleichermaßen Zuversicht und Zweifel. So verspricht Abu Mohammed al-Jolani, der neue starke Mann, immer wieder, dass Syrer aller Religionen und Ethnien in den Aufbau des neuen Syrien mit einbezogen werden sollen. Gleichzeitig sitzen in der gerade formierten Übergangsregierung nur Männer. Und zwar ausschließlich Männer, die schon in Idlib für das Milizenbündnis Hayat Tahrir al-Sham, kurz HTS, aktiv waren. Und Übergangspremier Mohammed al-Bashir hat zwar gesagt, bis wann die Übergangsphase dauern soll, aber nicht, was auf sie folgen wird. Zuversichtlich stimmt, dass sowohl die neuen Machthaber als auch manche Verantwortliche des alten Regimes gewillt sind, einen geordneten Übergang hinzubekommen. Aber wenn Anfang März nicht auch Christen, Alawiten, Kurden und Leute aus der syrischen Exilopposition mit ins Boot geholt werden, dann sind die Versprechungen von al-Jolani nichts wert. Noch nicht ganz klar ist auch, wie viel Gehör sein mehrfach wiederholter Aufruf findet, dass die Eroberer von Aleppo, Hama, Homs und Damaskus keine willkürliche Rache üben sollen. Die Kämpfer seiner HTS scheint al-Jolani einigermaßen im Griff zu haben. Allerdings gibt es noch weitere schwer bewaffnete Gruppen im Land, denen Gräueltaten zuzutrauen sind. Das gilt vor allem für pro-türkische Milizen, die im Norden gegen Kurden vorgehen. Von einem gesicherten Frieden in Syrien kann also noch längst nicht gesprochen werden. Nach 13 Jahren Krieg und mehr als 50 Jahren Diktatur gibt es noch zahlreiche Bruchlinien im Land, die nicht so schnell verschwinden. Und sobald es um die Verteilung von Posten und Geldern geht, können Konflikte schnell eskalieren und Kriegswaffen gibt es leider noch mehr als genug im Land. Mit Forderungen nach einer schnellen Rückkehr von syrischen Flüchtlingen sollten sich deutsche Politiker daher zurückhalten und lieber die Tatsache anerkennen, dass Assad von Syrern gestürzt wurde, in einer Zeit, als er vom Westen kaum noch etwas befürchten musste. Das kann die Syrer mit Recht mit Stolz erfüllen und weckt die Hoffnung, dass die derzeit beschworene Einigkeit des syrischen Volkes nicht nur eine Floskel ist. Und der Diktator selbst? Der kann jetzt erst einmal in Moskau allen erzählen, wie sich der Sturz eines Regimes anfühlt.
Die Meinung von Moritz Behrendt. Schauen wir jetzt mal auf das laute Knarzen, das seit mindestens einer Woche das politische Paris erzittern lässt. Seit dem Misstrauensvotum ist Premierminister Barnier aus dem Rennen. Auslöser des Ganzen war der Haushaltsstreit. Jetzt braucht Frankreich eine neue Premierministerin oder einen neuen Premierminister. Eigentlich wollte Präsident Macron ja gestern schon Klarheit schaffen, aber er hat sich noch einen Tag zusätzlich Bedenkzeit gegönnt. Heute, vor ein paar Minuten sogar erst, hat er nun bekannt gegeben, wer neuer Premier wird und damit die Regierung anführen soll, François Bayrou. Wir sprechen mit Caroline Düller in Paris. Caro, wer ist François Bayrou?
François Bayrou ist der Chef der zentristischen Partei MoDem, die im Parlament schon seit immer eigentlich zum Präsidentenblock, zum sogenannten Zentrumsblock gehört. Außerdem gilt er als langjähriger Verbündeter und Weggefährte von Präsident Emmanuel Macron. Das heißt, es ist eine gewisse Weiterführung, eine gewisse Kontinuität, für die sich Emmanuel Macron da entschieden hat. Interessant ist, dass François Bayrou bei den Präsidentschaftswahlen 2022 unterschrieben hatte, damit damals Marine Le Pen als Kandidatin antreten darf. Dafür braucht man in Frankreich 500 sogenannte Parrainage, also Unterschriften, um diese Kandidatur überhaupt möglich zu machen. Und das hatte François Bayrou eben für Marine Le Pen gemacht. Er sagte damals im Namen der Demokratie, hatte auch betont, dass das keine Unterstützung bedeutet. Ist jetzt aber natürlich jemand, den eine Marine Le Pen nicht von vornherein auch ablehnen oder sogar gegen den sie Misstrauensanträge von vornherein anstrengen kann. Außerdem hatte François Bayrou im vergangenen Jahr bei der umstrittenen Rentenreform Anpassungen gefordert. Das heißt, man sieht da auch eine gewisse mögliche Öffnung in Richtung der politischen Linken. Aber François Bayrou muss jetzt natürlich erstmal eine Regierung bilden und mit den instabilen Mehrheitsverhältnissen im Parlament wird auch er arbeiten müssen.
Also ein Politiker, der Macron gewissermaßen nahesteht. Macron hatte ja vorab gesagt, eine Regierung des allgemeinen Interesses möchte er bilden. Kann das überhaupt gehen?
Sagen wir mal so, es gibt bei dieser Regierung des allgemeinen Interesses einmal ein Ziel, das Emmanuel Macron hat und es gibt natürlich auch die Notwendigkeit, weil er muss im Grunde mit diesen schwierigen Parlamentsmehrheitsverhältnissen klarkommen. Fangen wir mal mit dem Ziel an, das er sich gesetzt hat. Das ist einmal, den Einfluss des rechtsnationalen Rassemblement National einzugrenzen. Der RN ist die größte Einzelfraktion im Parlament und die Entscheidung des Rassemblement National, sich dem Misstrauensvotum des Linksbündnisses anzuschließen, war ja entscheidend für den Sturz von Michel Barnier. Das heißt, man muss jetzt natürlich versuchen, irgendwie den Rassemblement National zu marginalisieren. Und da hatte Macron ja auch zu diesem Treffen im Élysée den Rassemblement National nicht eingeladen. Das war schon mal ein deutliches Zeichen. Und jetzt muss er eben versuchen, hinter François Bayrou möglichst eine breite Mehrheit zu versammeln, der Mitglieder der Fraktionen im Parlament, damit eben der Einfluss der Ränder kleiner wird. Das ist das Ziel und das ist auch notwendig.
Das Ganze ist ja jetzt ein Schuh, den Macron sich im Grunde selber angezogen hat, angefangen mit seinem Stunt im Juni das Parlament aufzulösen. Damit ging die ganze Sache ja im Grunde los und jetzt fällt das Ganze ja auch so ein bisschen ein Stück auf ihn zurück oder ist auf ihn zurückgefallen. Finden die Menschen in Frankreich ihn, Macron, nach diesem ganzen Krimi noch haltbar?
Also ich glaube, man kann schon sagen, dass die Menschen in Frankreich schlicht und einfach Ralboll haben, also die Nase voll. Es gab eine Umfrage des Instituts Elab für die Zeitung Les Echos, die wurde gestern veröffentlicht. Und in dieser Umfrage haben eben nur rund ein Fünftel der Befragten gesagt, dass sie Emmanuel Macron vertrauen, die Probleme des Landes effizient zu lösen. Außerdem nehmen die Menschen ihn laut dieser Umfrage als arrogant und auch als herablassend wahr. Und ich glaube, daran hat seine TV-Ansprache nach dem Sturz von Michel Barnier in der letzten Woche auch nichts geändert. Das hat das Ganze eher noch schlimmer gemacht. Außerdem geben viele Menschen ihm tatsächlich auch die Schuld an der Lage, denn, du hast es gerade erwähnt, die Auflösung des Parlaments im Sommer hatte diese ganze Situation da ursprünglich ausgelöst. Und insofern glaube ich, ist jetzt vermutlich auch François Bayrou nicht die Wunderwaffe, die aus dieser Situation rausführt, kann aber im besten Fall dafür sorgen, dass die Regierung zumindest ein bisschen länger lebt als die von Michel Barnier.
Informationen aus Paris von Caroline Düller. Vielen Dank. Soweit. Wir schauen jetzt zum Abschluss noch aufs Wetter im Saarland. Viele Wolken sind noch unterwegs. Später kann aber auch ab und zu blauer Himmel dabei sein. Regnen soll es heute nicht. Dazu Temperaturen von 0 bis 4 Grad. Morgen geht es erstmal nebelig los, später kommt wieder ab und zu die Sonne raus, ab dem Abend, kann es auch ein paar Tropfen oder Schneeflocken in höheren Lagen geben. Das Ganze bei 1 bis 4 Grad und auch am Sonntag wird es wechselhaft. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Stefan Eising, vielen Dank für Ihr Interesse. Hier hören Sie jetzt noch die internationale Presseschau und danach nimmt Chris Ignazi Sie mit durch den Nachmittag.
SR Info. Auslandspresseschau.
Kommentiert wird die Lage in Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes. Dabei kritisiert die belgische Zeitung De Standard die Angriffe Israels auf militärische Ziele in Syrien. Jede Krise ist auch eine Chance. Das muss sich Israels Ministerpräsident Netanyahu gedacht haben, als in Syrien das Assad-Regime zusammenfiel. Unverzüglich begannen die israelischen Streitkräfte mit schweren Bombardements auf Einrichtungen der syrischen Armee. Netanyahu setzt damit, wie zuvor schon im Gaza-Streifen und im Libanon, auf ein Sicherheitskonzept, das sich nicht um internationale Regeln, UN-Vereinbarungen und Menschenleben schert. Dadurch entstehen so viel Frust, Schmerz und Zorn, dass es früher oder später zu gewaltsamen Racheakten kommt, die Israel und die Region noch weiter zerrütten werden. Die in Dublin erscheinende Irish Times sieht die Europäische Union in der Verantwortung. Der Iran und Russland haben sich als unfähig erwiesen, das Assad-Regime militärisch zu schützen. Dadurch haben sie in der Region erheblich an Einfluss verloren. Arabische Staaten wie Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien und die Golfstaaten prüfen, wie sie dieses Vakuum füllen können. Die EU und ihre Mitglieder haben hier eine echte diplomatische Verantwortung. Gemeinsam sind sie potenzielle Nutznießer einer Stabilität, die sich aus einem friedlichen, florierenden und wieder aufgebauten Syrien ergeben könnte, oder aber Verlierer, sollte das Land in ein von regionalen Mächten geschürtes Chaos zurückfallen. Die dänische Zeitung Information blickt skeptisch in die Zukunft Syriens. Ein neuer Staat, gegründet auf Basis einer neuen Verfassung, die zu freien und demokratischen Wahlen führen kann. Das haben die Syrer verdient, nachdem sie von der internationalen Gemeinschaft unter dem tyrannischen Regime des Al-Assad-Clans und während eines zerstörerischen Bürgerkrieges im Stich gelassen wurden. Aber wenn man sich die ersten militärischen Schritte Israels, der USA und der Türkei ansieht, scheinen sie das nicht zu bekommen. Es besteht das Risiko, dass es für Syrien so weitergeht wie unter russischem und iranischem Einfluss, als Spielfigur in einem skrupellosen geostrategischen Machtspiel im Nahen Osten. Und El País aus Spanien widmet sich der Diskussion um die Rückkehr syrischer Staatsbürger in ihre Heimat. Die Idee einer massenhaften Rückführung beginnt die politischen Debatten zu prägen. Und das, obwohl es offensichtlich viel zu früh ist, Syrien als sicheren Ort einzustufen. Die Übergangsregierung ruft im Ausland lebende Bürger zur Rückkehr auf und Tausende versuchen bereits, die Grenze zur Türkei wieder zu passieren. Mit Spannung wird derweil das Ministertreffen am Montag in Brüssel erwartet, bei dem eine gemeinsame Strategie beschlossen werden soll. Der Plan sieht vor, Zwangsrückführungen zu vermeiden, aber freiwillige Rückkehrer aktiv zu ermutigen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.